Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe ganz stark den Eindruck, dass wir vielleicht, auch wenn es jetzt ein bisschen ungewohnt ist, noch mal kurz in eine Zeit gehen, wo wir in Anbetung gehen. Und nicht mit Instrumenten, sondern einfach nur mit unseren Stimmen. Und wo wir Gott einfach suchen. Weil ich glaube, das Größte, und das ist das, was jeder von uns eigentlich bezeugen kann, glaube ich, der hier sitzt, ist, dass wir Gott erleben möchten. Und es ist nicht abhängig von mir, das ist nicht abhängig von der Lobpreisband oder von irgendwelchen Instrumenten, sondern einfach nur von deiner Hingabe zu Gott, dass du sagst, okay Gott, ich möchte dir heute Morgen die Ehre geben. Und lass uns doch, wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal aufstehen, lass uns doch kurz in eine Zeit gehen, wo wir einfach mit unseren Stimmen Gott erheben. Ja, Jesus, wir preisen dich, wir loben dich heute Morgen. Wir möchten dir begegnen, Herr, und es soll nicht abhängig sein von uns, sondern wir suchen dich von ganzem Herzen, Jesus. Oh, wir möchten dir begegnen, Jesus, deine Herrlichkeit erleben an diesem Ort. Du bist hier, es ist dein Haus, Jesus. Und der Lobpreis, unser Lobpreis, soll dir ein Wohlklang sein in deinen Ohren, Jesus. Wir geben dir alle Ehre und wir lieben dich von ganzem Herzen, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Jesus. Und möchten, dass du in uns Neues schaffst, Herr, dass du mit Feuer kommst, unsere Herzen erfüllst, in Leidenschaft steckst, Jesus. Oh, dass wir neu geschüttelt werden durch deinen Geist, Herr, erfrischt werden durch deinen Geist, Jesus. Oh, komm du, Geist Gottes, und erfüll dieses Haus mit einem frischen Wind, Jesus. Oh, danke, Jesus. Jesus. Wir heben dich, wir heben dich, wir heben dich, o Herr, wir heben dich,
Jesus, wir machen dich groß heute Morgen, wir erheben dich, nur dich alleine. Und du bist unser Fokus, unser Ziel, Jesus. Und Geist Gottes, so geben wir dich, geben wir uns dich ganz hin und beten, dass du mit deinem Geist unsere Herzen erfüllst, mit deinem Geist unsere Herzen erquickst, dass du neues Feuer schenkst in unsere Herzen, Herr, dass das ein Ort ist hier, wo Heilung und Wunder und Zeichen geschehen in deinem Namen, Jesus, weil du hier mitten unter uns bist. Und wir sehnen uns nach diesen ersten Werken. Wir sehnen uns nach diesen Werken, wie wir im Neuen Testament in der Apostelgeschichte lesen, in den Evangelien lesen. Wir sehnen uns danach, Gott, dass deine Kraft und deine Herrlichkeit zunimmt, Jesus. Und dass wenn Menschen hier diesen Raum betreten, diese Kirche betreten, diese Gemeinde betreten, dass sie Heilung erleben an Körper, Geist und Seele. Herr, das soll ein Zeichen sein für die Stadt Bad Säckingen, Jesus, dass wir dich erheben und dass wir deinen Namen auf den Thron stellen, Jesus. Du sitzt in der Mitte, du sitzt auf dem Thron und wir erheben dich ganz alleine, Jesus, und machen dich groß und geben dir alle Ehre, Jesus. Du bist hoch erhöht. Du bist hoch erhöht, Jesus. Amen.
Amen. Ich hatte noch einen Eindruck in der Vorbereitung, den möchte ich ganz am Anfang jetzt teilen, bevor wir in dieses Thema gehen. Und ich hatte eine Rose gesehen oder eine Blume, die war verwelkt. Und wir haben auch so ein Bild an unserem Schreibtisch hängen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe und im Wort Gottes gelesen habe, habe ich diese Blume gesehen. Und ich habe gesehen, wie diese Blume verwelkt ist. Und ich habe gesehen, wie der Geist Gottes kommt. Und bildlich gesehen, wie wenn diese Rose in Wasser gestellt wird, diese Blume in Wasser gestellt wird und dieses Wasser dringt hervor zu den einzelnen Blättern und es kommt neue Frucht hervor und es wird alles grün und blüht auf. Und ich hatte dieses Bild und diesen Eindruck, dass der Geist Gottes heute Morgen auch diese Dinge neu aufbrechen möchte in unseren Herzen, dass es ein Durchdringen ist von Körper, Geist und Seele, dass wir Heilung erleben an Körper, Geist und Seele und dass es Frucht hervorbringt und wir ganz neu aufblühen dürfen und ein Feuer empfangen dürfen durch den Geist Gottes. Und das ist das Thema von heute Morgen, Aufbruch. Und es ist mein Gebet, dass wir heute Morgen in diesen Aufbruch hineinkommen, wo der Geist Gottes uns ganz neu unsere Seele erquicken möchte und uns ganz neu in diesen Aufbruch bringen möchte. Bete für Aufbrüche. Es ist so ein krasses Thema. In der Vorbereitung war ich einfach geflasht von dieser Thematik, einfach sich ganz neu Gott hinzugeben und in diesen Aufbruch hineinzukommen. Und ich glaube, Aufbruch ist immer Hinwendung zu Gott. Ich glaube, Aufbruch ist immer Sehnsucht nach seiner Herrlichkeit. Du kannst keinen Aufbruch erleben, ohne dass du dich Gott zuwendest. Dieser Aufbruch ist vergebens, weil wir aus menschlicher Kraft diesen Aufbruch nicht schaffen werden. Und deswegen auch diese Zeit, die wir gerade eben hatten, lasst uns mehr in diesen Aufbruch hineingehen, wo wir sagen, okay, Gott, es geht hier alleine nur um dich. Und du hast diesen Raum in uns, diese Dinge zu bewirken. Wir sind ja hier eine Gemeinde Gottes. Und ich habe mich ein bisschen mit der Geschichte in der Vorbereitung beschäftigt, mit der Gemeinde Gottes. Ich bin da nicht ganz so tief drin. Aber ich bin auf die Azusa Street gestoßen und auch habe viel mit Mama und Papa drüber gesprochen. Das hat mich sehr inspiriert, dieses Gespräch. Und die Azusa Street Revival, das war eine Erweckung. Und es ist eigentlich eines der wichtigsten Ereignisse in der Pfingstbewegung. Und auch die Gemeinde Gottes gehört auch mitunter zum geistlichen Vermächtnis der Erweckung der Azusa Street. Und die Azusa Street Revival, das war eine Erweckung, die im Jahr 1906 stattfand, also ist jetzt schon mehr als 100 Jahre her, in welcher der Geist Gottes auf mächtige Art und Weise ausgegossen wurde, wie wir es auch in der Apostelgeschichte lesen. So, ich musste da auch daran denken, als ich die Geschichten gelesen habe und mich so ein bisschen in den Text reingelesen habe. Es hat mich so erinnert an die Apostelgeschichte, wo die Jünger und die Kinder Gottes so im Obergemach sind und ich habe mir das so gerade vorgestellt, bildlich auch, wie wir hier zusammen standen und nur unsere Stimmen erheben und auf Gottes Geist warten, dass eine neue Ausgießung des Geistes stattfindet. So war das damals dort auch. Und das Krasse ist, die Herrlichkeit des Herrn war an diesem Ort so stark und auch sichtbar, dass an manchen Abenden berichtet wird, dass Feuer über dem Gebäude stand, also sichtbares Feuer, sodass die Feuerwehr ausgerückt ist und den Brand löschen wollte, aber als sie ankamen, haben sie gemerkt, okay, das ist nicht dieses Feuer, was wir so kennen, sondern es ist das Feuer des Herrn. Und manche Augenzeugen berichten auch, dass die Herrlichkeit des Herrn auch als sichtbare Wolke, also als Nebel wahrgenommen wurde. So, das war wirklich greifbar. Und wenn du diese Augenzeugenberichte liest, es gibt ein Buch darüber auch, ich habe das leider nicht, ich kaufe es mir, weil es hat mich so inspiriert, mich wieder mehr nach der Herrlichkeit Gottes auszustrecken und wieder mehr nach dem zu gehen, dass ich sage, oh Herr, ja, ich möchte es erleben, nicht damit ich die Wunder und Zeichen sehe, sondern dass deine Größe und deine Herrlichkeit in meinem Umfeld zum Vorschein kommt. Weil die Folge von dieser Erweckung dort war nicht, dass sie so krass einfach jetzt die Herrlichkeit des Herrn gesehen haben und Wunder und Zeichen erlebt haben, sondern die Folge war, dass Menschen in Tausenden dorthin gekommen sind, um Gott zu begegnen und seine Herrlichkeit zu erleben. Und dort sind abartige Wunder und Zeichen passiert. Wir lesen von fehlenden Gliedmaßen, die nachwuchsen, sichtbar. Also ein abgekatteter Arm ist einfach sichtbar nachgewachsen. Augäpfel füllten leere Augenhöhlen und Krebsgeschwüre fielen ab und Menschen wurden wiederhergestellt. Und das ist doch das, was das Evangelium, wenn wir im Neuen Testament lesen, wir lesen so viel von Heilung, von Wunder und Zeichen, von Aufbrüchen und von Durchbrüchen, wo Menschen wiederhergestellt werden. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, streck dich aus nach mehr von der Herrlichkeit des Herrn. Streck dich aus nach mehr von seinem Wirken unter uns und streck dich aus nach einem Aufbruch in deinem Leben, in unserer Stadt und in unserem Land. Weil es beginnt nicht in dieser Versammlung, sondern es beginnt bei dir und bei mir. Es beginnt in deinem stillen Kämmerchen, an deinem Örtchen, wo du bist und Gott einfach suchst. Wenn wir zurückblicken, dann sehen wir diese Auswirkung dieser Erweckung. So, wir können diese Geschichten lesen, wir lesen die Augenzeugenberichte und wir können die Wunder und Zeichen lesen. Und ganz ehrlich, mich flasht es. In mir weckt es eine ganz neue Sehnsucht, mich danach auszustrecken. Aber die Frage ist doch, wie kommt es zu so einem Aufbruch? Wie kommt es dazu, dass so eine Erweckung stattfindet? Es ist natürlich im Endeffekt kein menschliches Hinzutun, auf gar keinen Fall. So, Menschen, wir können das nicht erzwingen. So, wir können noch so viel tun, aber wir können es nicht erzwingen. Das ist was Gott gegeben ist und darauf haben wir keinen Einfluss im Endeffekt. Aber wir können unseren Teil tun, dass wir den Rahmen schaffen, dass Gott es tun kann unter uns. Und dazu möchte ich ganz kurz William Seymour anschauen. Es war einer der Leiter und auch der Mitbegründer dieser Erweckung, die damals in der Sousa Street passiert ist. Und Seymour hatte schon vor seiner Ankunft, das Ganze ist in Los Angeles, hat sich das abgespielt, schon vor seiner Ankunft in Los Angeles und vor dieser Erweckungszeit lesen wir, dass Seymour täglich Stunden im Gebet verbracht hat. Dass er sich Gott hingegeben hat und im Gebet gerungen hat. Und wir wissen auch, dass diese Erweckung in der Sousa Street dann eigentlich in der Hauskirche begann. So, die haben sich zusammengeschlossen und haben regelmäßig sich zum Gebet getroffen, bevor sie dann auch in das größere Gebäude umgezogen sind. Und ich mache dir echt Mut, lest mal die Stories. Das ist echt, das weckt eine Sehnsucht in einem, einfach Gott wirklich mehr und mehr zu suchen. Und ich habe mir das auch vorgestellt, wie in dem Obergemacht. Die Menschen, die sich einfach nur, auch wie in unseren Kleingruppen, die sich treffen, mit einer Sehnsucht kommen und beten und sagen, Geist Gottes, wir möchten mehr von dir. Wir möchten erleben, wie du Dinge in unserem Leben aufbrichst, wie du Dinge in unserem Leben, in unserem Umfeld veränderst, wie du Zeichen und Wunder wirkst, dass Menschen zu dir finden und dich sehen, dass du Wiederherstellung schenkst. Das war denen, bestimmt auch denen ihr Gebet, als sie sich getroffen haben in ihrer Hauskirche. Und das Ganze wurde dann tatsächlich, war das dann so, dass das immer größer wurde und dass sie dann von dieser Hauskirche irgendwann in so eine alte Scheune, in so einen alten Stall, nicht Stall, aber es war heruntergekommen, ein Gebäude, was früher mal anscheinend auch eine Kirche gewesen war, dann wurde es genutzt als Lagerhalle. Die sind dann dort eingezogen und haben dann dort ihre Gottesdienste gemacht, 7 Tage die Woche und haben Gott gesucht. Und Menschen sind gekommen in Hunderten und Tausenden und haben diesen Ort besucht, weil sie sehen wollten, was dort passiert, weil sie sehen wollten, wie dort die Herrlichkeit des Herrn wirkt. Und wir lesen auch, dass in dieser Zeit, in diesem Hoch eigentlich, was eigentlich für 3 Jahre, glaube ich, angedauert hat, lesen wir auch, dass Seymour während dieser Erweckungszeit sich noch mehr Zeit fürs Gebet nahm, für persönliches Gebet. Und ich fand es voll faszinierend, weil wie oft ist es so, dass wir uns danach sehnen, nach diesen Begegnungen mit Gott und das zieht uns noch mehr eigentlich in diese Zeiten des persönlichen Gebets. Und ich fand es so interessant, weil er hat nicht aufgehört zu beten und hat gesagt, wow, jetzt ist Gott, ja, jetzt wirkt er und es passieren Wunder und Zeichen, sondern er hat noch mehr Zeit genommen für persönliches Gebet, um einfach mit Gott in Interaktion zu gehen, an diesen Ort zu kommen, wo Gott ihm auch Dinge aufs Herz legt, ganz bestimmt, und zu ihm spricht. Und das ist der erste Punkt, über den ich heute Morgen sprechen möchte. Aufbrüche beginnen in der persönlichen Zeit des Gebets, der Stille. Und ich möchte zu Matthäus 6, Vers 6 lesen, wo es heißt, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du alleine bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und ich glaube, das sind Zeiten der Stille sind Orte, wo wir Gottes Herzschlag hören. Das sind Orte, wo Gott einfach nur auch unser Herz möchte und unsere völlige Hingebung. So Zeiten des Gebets ist nicht was, wo du liefern und leisten musst und deine 5 Gebete gesprochen haben musst, sondern Gott möchte in erster Linie dein Herz und deine Anbetung. Und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo wir uns diese stille Zeit erkämpfen müssen. Ich glaube, in einer Zeit, wo wir so schnelllebig unterwegs sind, in einer Zeit, wo wir jeden Moment eigentlich Zugang zu allen Informationen haben. Es gibt jetzt auch diesen neuen, ich weiß nicht, ob ihr das davon schon gehört habt, diesen Konkurrenz zu Google. So, da gibst du was ein und dann schreibt es dir eine Geschichte. Also die Lehrer haben jetzt verloren und so. Das ist so eine neue, ich weiß nicht, sag ich mal, Errungenschaft eigentlich der Technologie, dass Dinge ganz einfach, also du trägst zum Beispiel, hast eine Frage und gibst dort ein, bei Google hast du jetzt eingegeben, was ist dann und dann passiert und dann kam so und so 1906. Und diese Plattform, die schreibt sozusagen eine Geschichte dazu aus künstlicher Intelligenz heraus. Und so, das ist ganz, ganz verrückt, was da gerade passiert so. Und auch in Schulen und so macht es mehr und mehr Probleme, weil Hausaufgaben eigentlich unnötig geworden sind, weil du eigentlich alles dort, jede Frage dort eintippen kannst und es kommt dir dann eigentlich die Antwort so rausgeschossen. Aber was möchte ich damit sagen? Ich finde es so krass, weil wir Informationen nur ein Klick, ein Druck entfernt von uns ist. Und das ist cool und das ist schön und das kann auch sehr viel Positives bringen, aber es birgt gleichzeitig auch die Gefahr, dass wir uns darin verlieren. Und ich glaube, der Feind möchte, dass wir zu beschäftigt sind. Der Feind möchte, dass wir uns keine Zeit mehr nehmen für das Geistliche, für unsere Beziehung zu Gott. Der Feind möchte, dass du so beschäftigt bist mit Alltag, mit Arbeiten, auch vielleicht mit Gemeindediensten, dass du keine Zeit mehr hast, um in das persönliche Gebet zu gehen, dass du keine Zeit mehr hast, die Tür hinter dir zu schließen und Gott wirklich zu suchen von ganzem Herzen. Und wisst ihr, wieso der Feind es nicht möchte? Weil das der Ort ist, wo wir Offenbarung über Gott bekommen, über unser Umfeld und über uns selbst. Die Zeit der Stille, dieser Ort der Stille ist ein Ort, wo Gott in uns Dinge bewegen möchte, wo er ganz tief in unser Herz hineinsprechen möchte, wo er ganz tief in unser Herz Visionen legt, die dann vielleicht auch erst Jahre später irgendwann aufbrechen. Und ich möchte auch anhand vom Alten Testament eine Bibelstelle lesen, die uns das zeigt, dass Aufbrüche eigentlich immer in dieser persönlichen Zeit des Gebets beziehungsweise in dieser persönlichen Beziehung zu Gott stattfinden. In 1. Chronik 14, Vers 8 bis 11, da lesen wir, geht es um David und das Volk Israel. Als die Philister hörten, dass David zum König über ganz Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. Aber David erfuhr davon und zog ihnen entgegen. Die Philister kamen und schlugen ihr Lager im Tal Rephaim auf. Da fragte David Gott, soll ich hinausgehen und mit den Philistern kämpfen? Also David fragte Gott, soll ich es tun? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr antwortete, ja, geh hinaus. Ich sorge dafür, dass du sie besiegen wirst. Da zog David mit seinen Truppen nach Baal Perazim und besiegte die Philister. Gott hat es getan, rief David. Er hat mich wie eine wütende Flut durch die Reihen meiner Feinde brechen lassen und er nannte den Ort Baal Perazim. Also wir sehen auch hier dieses Prinzip, David geht nicht einfach drauf los und sagt, let's go, sondern David hält inne und fragt Gott. So, wir lesen hier, David fragt in diesem Moment Gott, Gott, was willst du in dieser Situation tun? So, er kehrt sich um und geht in diese persönliche Interaktion mit Gott und fragt, okay, Gott, ist es jetzt wirklich dran, dass wir jetzt losziehen und das Volk angreifen? So, David nimmt sich den Moment und fragt Gott und Gott sagt, go for it. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch ein persönliches Zeugnis mit einbauen über diesen Ort der Stille. Ich hatte vor 5, 6 Jahren so eine Begegnung mit Gott, wo er mir Berufung ins Herz gelegt hat. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mein BWL-Studium angefangen und ich war an dem Ort dann sozusagen, Gott hat mir eigentlich aufs Herz gelegt, so Silas, komm in den vollzeitlichen Dienst so und geh auf eine Bibelschule. Und ich habe aber in dem Moment dann mein BWL-Studium angefangen. Und das war für mich eine enorme Herausforderung und innerer Kampf, der in mir da angefangen hat, weil ich eigentlich an einem Ort war, wo ich zu dem Zeitpunkt gar nicht sein wollte, weil ich dieses Verlangen in meinem Herzen hatte, einfach mit allem, was ich bin, Gott hinzugeben und in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Und die Folge davon war, dass ich mir, mein Semester ging los im Oktober in Ravensburg, habe dann in Ravensburg gewohnt und ich habe mir während dieser Zeit, die ersten Vorlesungen haben angefangen, ich habe mir während dieser Zeit verschiedene oder beziehungsweise eigentlich eine Bibelschule angeguckt, bin dorthin und das habe ich so gepackt. Weil ich so war, boah, das ist es, ich will mich tagtäglich mit dem Wort Gottes beschäftigen und einfach tiefer gehen. Und ich war so, am liebsten würde ich jetzt sagen, nein, ich breche das BWL-Studium ab und gehe auf die Bibelschule. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon mit Luisa zusammen, wir waren noch nicht verheiratet oder verlobt, sie war in der Zeit in Uruguay, in ihrem Auslandsjahr. Und die Folge eigentlich davon war, dass ich Gott gesucht habe. So, ich habe nicht diese Entscheidung einfach getroffen und habe gesagt, ja, ist ganz klar, Gott hat jetzt zu mir gesprochen, er beruft mich, ist doch logisch so, ich mache das jetzt sofort so. Ich breche jetzt mein Studium ab und gehe sofort auf die Bibelschule. Nee, es war so ein Kampf in mir, wo ich nicht gewusst habe, okay, Gott, wo ist denn jetzt gerade mein Platz? Und ich habe persönliche Zeiten der Stille gehabt, ich habe Abende gehabt, ich war Stunden in Lobpreis und Gebet und habe die Herrlichkeit Gottes gesucht. Und um einfach zu wissen, okay Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Was ist denn jetzt gerade dran? Welchen Schritt soll ich denn jetzt gehen? Und schlussendlich war diese Zeit, wo ich Gott gesucht habe, der Ort, wo Gott in meinem Herz bewegt hat, Silas, bleib dort, wo du jetzt gerade bist. Wo ich Momente gehabt habe, wo ich gemerkt habe, hey, das ist gerade der Ort, wo ich sein soll. Da sind Menschen, die Jesus suchen und die Jesus brauchen. Und das ist auch die Zeit, wo du nochmal in Betriebswirtschaftslehre investieren darfst und tief gehen darfst, so was Unternehmensstruktur und alles betrifft. Und ich sage euch im Nachhinein, ich bin so, so dankbar, dass ich nicht einfach irgendwie eine Entscheidung getroffen habe und das abgebrochen habe und den einfachen Weg gegangen bin, sondern dass ich Gott gesucht habe und Gott mir das offenbart hat in meinem Herzen, ganz tief in meinem Herzen, dass es der richtige Schritt ist, zu bleiben. Und Luisa und ich waren gestern, standen wir da und wir waren so geflasht einfach von Gottes Güte und Treue, weil wir haben auch überlegt, hey, hätte ich zu dem Zeitpunkt mein Studium nicht weitergemacht, wäre vielleicht auf eine Bibelschule gegangen, Luisa war noch in Uruguay, wer weiß, ob das alles so gekommen wäre, wie es jetzt ist. Wer weiß, ob dieser Moment gekommen wäre, dass ich ihr wirklich einen Heiratsantrag gemacht hätte, wenn ich irgendwo auf der Bibelschule gewesen wäre. So, nein, ich war dann wieder hier und habe hier teilweise auch gearbeitet und ich habe ihren Heiratsantrag gemacht und wir haben geheiratet und wir sehen einfach, dass Gottes Hand da drauf war. Und das alles, weil wir diese Zeit der Stille und diesen Ort der Stille und diese Zeit des Gebets gesucht haben und nicht einfach drauf vorne losgegangen sind und gesagt haben, ja, ist doch alles eigentlich ganz klar und macht doch auch Sinn. Und ich bin auch so dankbar für die Menschen, die in mein Leben gesprochen haben, die gesagt haben, Silas, denk nochmal drüber nach, ob das wirklich jetzt gerade der richtige Schritt ist, das Studium abzubrechen. Genau, also rückblickend waren wir so voll geflasht, Luisa und ich gestern, wo wir gesagt haben, wow, das ist einfach so gut, wie Gott führt und wie er leitet. Und dazu braucht es aber diese persönliche Zeit mit Gott, die jeder von uns auf individuelle Art und Weise einfach haben darf. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, über den ich heute Morgen sprechen möchte. Aufbrüche beginnen im Unsichtbaren. Vor dem Sichtbaren steht immer ein unsichtbarer Aufbruch. Was ich damit meine, lesen wir in Hebräer 11, Vers 3, da heißt es, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Also es ist ein Prinzip Gottes, Gott schuf die Welt aus unsichtbarer Materie. Also er schuf die Welt nicht aus sichtbarer Materie, sondern Gott, durch sein Wort ist die Welt entstanden. Gott sprach und es wurde, lesen wir in 1. Mose. Das gesprochene Wort geht voraus. Und wir lesen beispielsweise auch im Neuen Testament, was Jesus tat, als er erfuhr, dass sein Freund Lazarus gestorben war und in die Grabkammer gelegt wurde. Und ich möchte es kurz mit uns lesen, Johannes 11, ab Vers 39. Da sagt Jesus, rollt den Stein fort. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Finde ich so gewaltig. Da rollte sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen den vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Wir sehen auch hier dieses Prinzip, das gesprochene Wort geht voraus. Und ich glaube, dass es ein Prinzip des Himmelreichs ist, dass Dinge in der unsichtbaren Welt festgemacht werden, bevor sie zur Wirklichkeit, zum Sichtbaren werden. Und ich glaube auch, dass so wir auch, wenn wir beten, im Glauben in die geistige Welt hineinsprechen dürfen und Dinge festmachen, auch wenn es vielleicht in dem Moment noch gar nicht sichtbar ist. Wenn du Furcht hast beispielsweise, dann sprich in die geistige Welt hinein, ich habe keinen Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit nach 2. Timotheus 1, Vers 7. Sprich das Wort Gottes aus. Und wenn du merkst, dass du beispielsweise immer oft negativ redest über andere, dann sprich in die geistige Welt hinein und sag, ich spreche keine negativen Dinge aus, sondern was ich sage, soll hilfreich und ermutigend und auferbauend sein nach Epheser 4, Vers 29. So, du sprichst in die geistige Welt hinein und es ist vielleicht noch nicht sichtbar, aber in der geistigen Welt findet ein Kampf statt und du machst etwas fest mit deinen Gebeten in der geistlichen Welt, bis es zum Sichtbaren wird. Und so ist es auch mit Heilung. Wenn wir für Heilung beten, dann sprechen wir in die geistige Welt hinein. Wir beten für Gesundheit im Namen Jesus. Nicht in unserem Namen, sondern im Namen Jesus. Und wir sprechen in die geistige Welt hinein, dass etwas, was noch nicht sichtbar ist, wo vielleicht auch noch sichtbare, gebrochene Krankheiten da sind, sprechen wir hinein, dass es sichtbar wird und Gott wirkt es. So, wir sehen hier, das gesprochene Wort geht voraus und es braucht diesen Glauben, das auszusprechen, zu sagen, ich glaube an Gesundheit und ich glaube, dass Gott Gesundheit für mich parat hat. Und dann spreche es positiv aus. Und auch wenn du vielleicht Jahre dafür betest und es nichts passiert, will ich dich wirklich ermutigen und dir Hoffnung machen. Glaube weiter daran, dass Gott es tun möchte und bete mit Zuversicht und Hoffnung, dass Gott es tun will. Weil ich glaube, dass Gott es auch tun möchte in deinem Leben. Und wir sehen es so oft im Neuen Testament, in der Bibel, dass Gott Heilung schenken möchte und dass es manchmal auch über Jahre geht, aber es wird dann sichtbar. So, Aufbrüche beginnen im Unsichtbaren. Deswegen die Ermutigung, bleib dran, auch wenn du es nicht siehst. Bleib dran im Gebet, auch wenn du noch nicht spürst, dass der Aufbruch kommt. Bleib dran und bete. Nimm dir diese Zeiten des Gebets und der Stille. Such Gott. Und sprech Gottes Wort aus, weil sein Wort hat Macht und Kraft. Und ich möchte den letzten Punkt, den ich für heute Morgen auf dem Herzen hatte, noch mit euch teilen. Aufbrüche beginnen mit Demut. Ich glaube, ein Schlüssel für Aufbruch ist immer Demut. Wenn wir nochmal ganz kurz zu Azusa Street zurückgehen und zu dem Leiter uns nochmal ganz kurz anschauen. Gott hatte zu Seymour gesprochen, dass teilweise, wenn er spricht, dass er einen Karton sich über den Kopf ziehen soll. Wenn ich das heute Morgen gemacht hätte, würden wir alle denken, was ist los bei dem? So. Aber es geht hier nicht um das Prinzip, dass wir jetzt alle uns Kartons nächsten Sonntag mitbringen sollten und uns über den Kopf ziehen sollten. Darum geht es hier nicht. Aber Gott hatte in dem Moment, zu dem Zeitpunkt, zu Seymour gesprochen, tu das. Zieh dir diesen Karton über den Kopf. Und immer wenn er es gemacht hat, hat Gott ihm Eindrücke und Prophetien geschenkt. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass wir irgendwelche strange Sachen machen, sondern es geht um Gehorsam und Demut. Und Seymour war an dieser Stelle gehorsam, hat gesagt, ja Gott, wenn du das jetzt in diesem Moment zu mir sprichst, dann möchte ich das tun und möchte dir vertrauen, dass das, was du tust, dass es gut ist und dass es dein Weg ist. Und Seymour hat sich in dem Moment vor anderen bloßgestellt und hat sich gedemütigt und ist voller Demut gekommen, hat gesagt, Gott, wenn du das sagst, wenn ich mich hier bloßstellen soll vor der ganzen Mannschaft, dann tue ich es, weil ich dir glaube und weil ich dir vertraue. Und das ist, was Gott möchte in unserem Leben. Gott möchte, dass wir ein demütiges Herz haben und dass wir auch über Bitten und Verstehen hinaus ihm vertrauen und ihm folgen und das tun, was er uns sagt und aufs Herz legt. Weil das ist die Möglichkeit, dass Gott ganz auf bewusste Art und Weise ganz andere Dinge durch uns tun kann, die wir vielleicht gar nicht, erwartet haben. Jakobus 4, Vers 6 sagt, so heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und ich glaube, wenn du voller Demut vor Gott kommst, wird er Gnade schenken. Das bedeutet, dass ich nicht mein eigenes Interesse in den Vordergrund stelle, sondern dass ich auf das höre, was Gott mir sagt und dann auch danach handle. So, wenn Gott es in mein Herz spricht in dem Moment, dann tue ich es, auch wenn es vielleicht beknackt aussieht für andere in dem Moment, auch wenn es vielleicht auch keinen Sinn macht für mich selber. Wenn Gott mir das aufs Herz legt, dann tue ich es in dem Vertrauen, dass ich ihm glaube, dass sein Weg besser ist als mein Weg. Und Jesus war uns da auch ein allerbeste Beispiel, was das Thema Demut betrifft. Jesus wurde Mensch und er diente den Menschen. So er demütigte sich. Er war Gott und zugleich Mensch und er ging den Weg ans Kreuz. Jesus ist den Weg der Demut gegangen. Jesus hat sich gedemütigt vor den Menschen. Er hätte dort nicht am Kreuz hängen müssen. Jesus hätte auch die Macht gehabt, zu sagen, okay, ich beende es an dieser Stelle. Aber er hat sich gedemütigt für dich und für mich, dass wir den Weg frei haben zum Vater, dass wir frei von Schuld leben können. Und ich glaube, Jesus soll uns da auch wirklich ein Vorbild sein, dass wir in der Bereitschaft, uns selbst hinten anzustellen leben, in der Bereitschaft zu dienen und in der Bereitschaft zu lieben und die Extrameile zu gehen, auch wenn es manchmal vielleicht hart ist. Ich persönlich möchte die Aufbrüche in meinem Leben ergreifen durch Gebet und durch Zeit der Stille und erleben, was Gott bereithält für mich persönlich. Und ich mache dir Mut, dass du dich aufmachst und auch dir diese Zeiten der Stille suchst, ganz bewusst, die nächste Woche, dass du, wenn du vielleicht auch jetzt in den letzten Wochen stressige Zeiten hattest und ich hatte sie, dass du wieder dir bewusst vornimmst, nein, ich nehme mir diese Zeiten. Vielleicht ist es eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde, wo du wirklich tief ins Gebet gehst. Vielleicht sind es auch 6, 7, 8 Stunden. Go for it. Aber wo du dir einfach bewusst diese Zeit nimmst und sagst, okay, ich lese im Wort Gottes und ich gebe Gott den Raum, dass er in mein Herz sprechen darf und ich suche ihn in Anbetung und Lobpreis. So dass Gott in unsere Herzen ganz neu auch Visionen legen darf für das, was er tun möchte. Auch in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns weiß, was sein Platz ist und was sein Auftrag ist in dieser Zeit. Sodass wir als Gemeinde in dieser Stadt den Unterschied, den wir bisher schon machen, dass wir das weiterführen können und dass wir noch weiter einen Unterschied machen dürfen in den verschiedensten Bereichen, dass neue Arbeitsbereiche aufbrechen, wie jetzt auch den Arbeitsbereich, wo wir ältere Menschen besuchen. Ich finde es so stark, dass du das machst. Bernd, wirklich, wo du einfach Gott fragst, so was ist denn jetzt gerade dran und dann mit der Gemeindeleitung das festmachst. Ich finde es richtig stark. Und so möchte ich euch wirklich ermutigen, sucht Gott und fragt ihn, was ist dran für diese Zeit. Und lasst uns gemeinsam aufstehen, das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Ja, Herr, ich bete für neue Aufbrüche. Für Aufbrüche im persönlichen Leben, aber auch für Aufbrüche in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land. Herr, wir möchten deine Herrlichkeit sehen. O Herr, wir möchten, dass deine Gegenwart hineinbricht in unsere Versammlungen, Herr. Dass dein Geist in uns neue Dinge wirkt, Herr. Dass Menschen hier an diesem Ort Heilung und Wunder erfahren, nur wenn sie schon den Raum betreten, dass Heilung und Wunder Heilung in diese Körper fließt, Herr, auf Körper, Geist und Seele, Herr. Danke, dass du das tun möchtest, auch an dem heutigen Morgen. Und ich bete dort, wo Krankheit ist, dort, wo körperliche Krankheit ist, bete ich, Jesus, in deinem Namen, dass du in diesem Moment Heilung hineinschenkst. Gott, dass du Heilung schenkst, durchflutest mit deiner Kraft und mit deiner Herrlichkeit. Jesus, das ist allein was, was du tun kannst und was du durch dein Blut bezahlt hast am Kreuz. Und wir wollen das heute Morgen in Anspruch nehmen und beten, dass jegliche Schmerzen diesen Raum verlassen, weil du hier bist, Jesus. Und dass du das ersetzt mit Freude und Frieden in den Herzen, Jesus. Danke, dass du Aufbrüche schenken möchtest in diesem Moment und dass du, Geist Gottes, durch die Reihen gehst und unsere Herzen berührst. Und wir öffnen unsere Hände, um zu empfangen, Gott, dass du in unsere Herzen hineinsprechen darfst und uns die Dinge wirkst. So, Geist Gottes, komm du und wirke du unter uns. Geh du durch die Reihen und schenke Heilung und Wiederherstellung an Körper, Geist und Seele, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und danke, dass du diese Aufbrüche in unserem Leben schenken möchtest. Und wir strecken uns danach aus, nach mehr von dir und nach mehr von deiner Herrlichkeit. O Herr, dass diese Zeiten in der persönlichen Stille, in diesem persönlichen Gebet, dass diese Orte Orte sind, wo deine Gegenwart wohnt, Herr. Wo wir zur Ruhe kommen dürfen. Wo du zu uns sprichst und wo du unserer Seele wohltust. Und dass es überschwappt hier auf unsere Versammlung, auf unsere Gottesdienste, Herr. Danke, dass du hier bist und dass deine Gegenwart hier ist. Und dass du in unsere Herzen sprichst, Jesus. Amen.